Wir sind live und es freut mich sehr, jetzt unsere Keynote-Sprecherin für den Samstag vorstellen zu dürfen, Professor Bettina Behrendt. Sie ist Professorin für Internet und Gesellschaft an der Technischen Universität Berlin, eine der Direktorinnen des Weizenbaum-Instituts und Gastprofessorin an der KV Löwen. Der Titel ihrer Keynote ist Algorithmische Diskriminierung, Regulierung durch Transparenz. Ihr seid gerne eingeladen, im Chat Fragen zu stellen. Wir werden am Schluss eventuell noch Zeit haben, einige dieser Fragen zu beantworten. Falls wir die Zeit dazu nicht mehr haben, dürft ihr gerne auch im Anschluss dann des Panels, das dann um 13 Uhr bis 13:45 Uhr stattfindet, Fragen an Frau Behrendt nochmals zu stellen. So, und somit übergebe ich gerne das Wort an Frau Professor Behrendt und wünsche euch viel Spaß bei der Keynote.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einführung und für die Einladung. Auch freue mich sehr, hier dabei sein zu dürfen und freue mich auch auf die Diskussion. Die Slides und auch schriftliche Materialien, die ich hier verlinke, werden ab Montag auf dieser Adresse, findet man auch über die beliebten Suchmaschinen, verfügbar sein. Und schreiben Sie mir auch gerne Mail, aber im Chat sehen wir uns später auch. Okay, wenn ich über algorithmische Diskriminierung und Transparenz rede, muss ich natürlich die beiden Termini erstmal definieren. Also was ist eigentlich algorithmische Diskriminierung? Und wir haben einen wunderbaren Vortrag gestern gehört von Frau Ding und Frau Müller, die das eigentlich schon sehr nett erklärt haben, nämlich an einem Kreditbeispiel, wo man sagen kann, es geht darum, dass Personen aus Gruppe A und B im einfachsten Fall unterschiedlich behandelt werden, was dann wiederum die Frage ist, was bedeutet unterschiedlich bezüglich welchen Maßes und wie unterschiedlich ist noch gerade tragbar und wie unterschiedlich ist schon diskriminierend. Wir haben drei Beispiele im Prinzip auch gesehen gestern. Einmal, dass zum Beispiel Frauen und Männer als Gruppe A und B verschieden oft ein gewünschtes oder unerwünschtes Ergebnis erhalten, dass sie verschieden oft vier klassifiziert werden und man kann dann auch mehr in die Details gehen und sagen, falsch positive oder falsch negative und es gibt noch viele andere Varianten, aber so die drei könnte man sich erstmal festhalten. Okay, und das ist sehr stark durch die Wissenschaft und auch in den letzten Jahren durch die Presse gegangen. Hier sind ein paar Beispiele, die versuchen, das Ganze ein bisschen zu strukturieren, ob das eher an den Daten liegt, an den Algorithmen oder an den Kategorien, mit denen gearbeitet wird. Meistens ist es eine Mischung von allem, also solche Keywords wie Tyboard oder Kompass haben Sie sicherlich schon mal gehört. Und ja, ich habe hier verschiedene Domänen auch benutzt, viel über Arbeit, darauf komme ich später nochmal zurück, soziale Medien, eben im Polizeiwesen auch. Und ich gehe jetzt aber mal aus, Entschuldigung, die Frage ist, warum will ich dann Transparenz? Einmal erstmal ganz allgemein, ist Transparenz ein ganz wichtiges Prinzip unserer Demokratie, sehr schön zusammengefasst von Louis Brandeis, ein amerikanischer Richter, der sehr in diesem Bereich tätig war. Sonnenlicht ist das beste Desinfektionsmittel. Dann, das ist ja schon über 100 Jahre alt, dieser Ausspruch, eine sehr schöne Zusammenfassung des Deutschen Bundesverfassungsgerichts im Volkszählungsurteil 1983, wo sie sagen, wir leiten aus unserer Verfassung das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ab und dieses ist dann verletzt in einer Gesellschaft, in der Bürger nicht mehr wissen können, wer was, wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Also da wird Transparenz eingefordert und dieses Urteil hat ganz maßgeblich auch unser Verständnis von Datenschutz und das Datenschutzrecht, was wir jetzt haben, mitgeprägt. Und wieder ein Zeitsprung. Vor 2 Jahren gab es ein Gerichtsverfahren in den Niederlanden über ein Betrugsaufdeckungsverfahren für Sozialleistungen, wo eben dann nicht nur gesagt wurde, hier werden Daten wahrscheinlich, persönliche Daten wahrscheinlich problematisch verwendet, sondern es kommt auch zur Diskriminierung. Das ist also in den letzten Jahren ja sehr viel stärker in die öffentliche Aufmerksamkeit gekommen. Und da hat das Gericht ungefähr gesagt, das System ist so intransparent, dass man noch nicht einmal prüfen kann, ob es die Privatsphäre und damit das Recht verletzt. Und daher verstößt es gegen dieses höhere Recht und kann so nicht weiter betrieben werden. Das heißt, Transparenz wird hier ganz klar auch eingefordert. Und insofern nimmt es nicht Wunder, dass ganz stark diese Transparenzforderung über das KI-System, was immer das ist, das müssen wir noch schauen, eine zentrale Anforderung ist von aktuellen Forderungen zur KI-Regulierung, zum Beispiel im schon erwähnten EU-KI-Verordnungsentwurf, zum Beispiel im Entwurf der Digitalen Gesellschaft Schweiz, die wir von Herrn Sommer im Anschlussvortrag auch noch hören werden. Und auch in vielen Methoden zur Selbstregulierung ist das ein ganz wichtiges Prinzip, also Ethikcodes, professionelle Codes und so weiter. Okay, das heißt, um das jetzt aber zusammenzubringen und zu sagen, was ist denn nun die Transparenz, die wir brauchen, müssen wir diese Frage ein bisschen auseinanderdröseln. Und ich gehe jetzt aus aktuellem Anlass in die Beispieldomäne Migration, Asyl und Grenzschutz. Da werden wir sicherlich in diesem Jahr noch so einiges sehen. Und diese Grafik erschien im Dezember im Guardian, wo Sie mal zusammengestellt haben, wo wird eigentlich an den EU-Außengrenzen Technologie eingesetzt und welche. Und da gibt es einen, Unterabteilung hier, Artificial Intelligence. Und es geht jetzt, und ich werde genau das System, was dort auch besprochen wurde, jetzt weiter auseinandernehmen. Okay. Erstmal gute Nachricht. Es ist eigentlich allen klar, dass das eine wichtige Domäne ist und zum Beispiel in dem Verordnungsentwurf vom letzten Jahr steht im Erwägungsgrund 39 sehr gut auseinander dividiert, dass die Bereiche Migration, Asyl und Grenzkontrolle einfach sehr auf Menschen in einer sehr prekären Lage treffen und dass die Maßnahmen sehr schwerwiegende Folgen haben können, dass man da aufpassen muss, dass es nicht zu Diskriminierung kommt, dass die Transparenz der Systeme wichtig ist, dass Grundrechte gewahrt werden müssen und so weiter. Und daher ist es angezeigt, KI-Systeme als hochriskant einzustufen. Das heißt, das ist so eine Risikoklassenabgrenzung. Und wir kommen hier zwar nicht in die verbotenen Systeme, aber in die Hochrisikogebiete, die stark reguliert werden sollen mit dieser Verordnung. Und dann werden genauere Dinge auch erwähnt, zum Beispiel Lügendetektoren. Und noch ein Hinweis für die Juristen unter uns. Also das ist in diesem Erwägungsgrund sehr detailliert ausgeführt, aber es findet sich dann auch in den rechtlich verpflichtenden Artikeln wieder. Okay. Jetzt ist die Frage, ist diese Anerkenntnis, dass das ein Hochrisikobereich ist, vielleicht davon schon beeinflusst, dass es hier sehr kontroverse Diskussionen gab in den letzten Jahren. Speziell ist ein Projekt, ein Forschungsprojekt, iBorder Control, sehr stark in der kontroversen Diskussion gewesen. Und dieses Projekt will ich jetzt ein bisschen vorstellen. Und das ist ein von der EU in den Jahren 2016 bis 2019 finanziertes Forschungsprojekt, welches darauf abzielt, die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Grenzkontrolle für Angehörige aus Drittstaaten beim Grenzeintritt in den Schengen-Raum zu verbessern. Und das ist ein sehr komplexes Gebilde, dieses System, aber unter anderem ist die Idee, dass man, bevor man reist, verschiedene Informationen, Passkopie und so weiter einreicht, kennen wir jetzt ja durch Corona auch alle schon ganz gut. Und dann soll ein kurzes automatisiertes Interview mit einem Avatar, den sehen wir hier, den blau gekleideten, folgen, der über den Videostream der Handykamera in der Regel sogenannte Mikroausdrücke im Gesicht analysiert und daraus einen Risikoscore ableitet. Also nach dem Motto, lügt der Mensch, der da einreisen will. Und Frage der Transparenz stellt sich hier natürlich gleich. Also es wurde eben viel gefragt, ui, Lügendetektor, wie funktioniert das? Was machen die da eigentlich? Und man kann eigentlich jetzt erstmal sagen, dass gut die gute Nachricht ist, da gibt es Transparenz. Also ist das Projekt, das ist ein Forschungsprojekt, das hat, wie man das so macht, eine Reihe von wissenschaftlichen Publikationen geschrieben. Hier in diesem ist es besonders detailliert das System beschrieben. Und da sind dann die Komponenten, wie eben erstmal die Gesichter erkannt werden und wie dann über verschiedene Arten von neuronalen Netzwerkarchitekturen gelernt wird aus diesen Mikrogesten, ob derjenige ehrlich oder betrügend ist. Okay, gehen wir weiter. Auch eine Evaluation gab es. Eine relativ kleine Studie mit insgesamt 32 Personen. Die wurden eingeteilt in zwei Gruppen. 17, die lügen sollten und 15, die Wahrheit sagen sollten. Kriegten also so vorstrukturierte Angaben, über die sie dann in dem Interview mit dem Avatar reden sollten. Und ich habe hier mal etwas vereinfachend zusammengefasst, was die Ergebnisse des Tests waren, wenn man sagt, wenn ich jetzt aus einer Teilmenge hier lerne und das teste auf anderen Bewerbern, was ja der normale Verfahren, das normale Verfahren wäre. Wie viele Leute werden dann korrekt klassifiziert und wie viele werden inkorrekt klassifiziert? Und das können wir auch nochmal aufdröseln in die Ehrliche werden korrekt als ehrlich klassifiziert und Lügende werden korrekt als lügend klassifiziert und umgekehrt. Und dann haben sie nochmal eine Unterscheidung gemacht zwischen Bürgern der EU, also sie wollten da ein bisschen ethnische Diversität reinbringen, EU-Bürgern und AA heißt Asian Arabic. Und ja, so weit, so gut. Und man sieht hier übrigens, dass ich die Zahlen in der Eingangsfolie natürlich hieraus entlehnt hatte. Ist jetzt erstmal ganz, ganz beruhigend und die Zahlen sind auch nicht so furchtbar verschieden, je nachdem, wie man das betrachtet und wie man die Grenzen setzt, die man noch zu tolerieren bereit ist. Aber wenn wir gucken darauf, wie vielen Leuten da überhaupt getestet wurde, wie gut das funktioniert, sind die Zahlen doch eher bescheiden. Also insgesamt 18 Leute, wobei das Datenset in verschiedener Weise benutzt wurde. Es ist jetzt alles okay gemacht, aber natürlich trotzdem nicht so richtig viel. Und die dann auch nochmal 12 EU und 6 Asian Arabic. Gut, also wir können, falsche Maus. Und wenn ich jetzt praktisch diese Frage stelle, habe ich Transparenz darüber, wie das funktioniert und wie gut das funktioniert, dann könnte ich erstmal sagen, wie es funktioniert. Ich kann es jetzt nicht nachbauen, aber im Prinzip ja. Modulo gewisser Unschärfen in der Beschreibung des Systems und der Versuchspersonen. Entschuldigung, ich habe hier eine Meldung. Ups. Computer. Gut. Wie gut es funktioniert, ich würde sagen, aufgrund dieser kleinen empirischen Untersuchung bin ich da nicht so überzeugt. Aber wir können erstmal eigentlich festhalten, es gibt eine gewisse Transparenz auf dieser Ebene, die ja auch die ist, die häufig eigentlich eingefordert wird, wenn Gesetze dann versuchen, das System transparent zu halten. Das ist eben gute wissenschaftliche Praxis und plus minus wird das auch eingehalten in Forschungsprojekten zumindest. Und insofern würde ich hier ein Häkchen setzen mit gewissen Vorbehalten. Und natürlich müssen wir diese Einschätzung, ob das jetzt gegeben ist, diese Art von Transparenz spezifisch für jedes Projekt machen. In den Folien, die jetzt kommen, ist es immer in Bezug auf dieses Beispiel Gesetz. Okay, jetzt ist die Frage, ob das gut ist im Sinne von automatischer Entscheidungsfindung, ob das diskriminierend ist oder was wissen wir eigentlich auf der Basis? Also wie ich schon sagte, das ist ein sehr kleines Sample. In Bezug auf diese zwei Gruppen, die untersucht wurden, kann man sagen, man hat einen Sampling Bias. Also es wurden unterschiedlich viele von verschiedenen Ethnizitäten und von vielen Ethnizitäten niemand in der Trainingsmenge benutzt oder in der Testmenge auch. Es ist nicht ganz klar, wie rekrutiert wurde, was die Incentives waren. Es gibt bestimmte Probleme beim Design dieser Prozedur. Also zum Beispiel, wenn ich Menschen vorgebe, die und die Story, die und die gelogene Story über deine Identität und deine Freunde und Bekannten sollst du jetzt erzählen, ist das natürlich eine ganz andere Sache, als wenn jemand aus sich heraus lügt. Und insbesondere wird also auch, hat man ja eine Experimentalsituation, in der dieses Lügen vom Experimentleiter endorsed, begrüßt, gewünscht ist. Und das ist bekannt, dass das eine sehr andere psychologische Grundsituation ist, als selber zu lügen. Und insgesamt ergibt sich eigentlich dadurch eine fragwürdige ökologische Validität. Das Projekt hat gesagt, dass sie auch andere Studien haben, aber die sind nicht veröffentlicht, daher kann man darüber nicht so viel sagen. Und ich möchte jetzt nicht die Forscher hier über Gebühr kritisieren, aber man muss einfach eines beachten, das habe ich in einem sehr schönen Artikel, sehr schönes Zitat gefunden über fMRI-Lügendetektoren, wo die Autoren sehr klar sagen, was wissen wir eigentlich aus der Medizinforschung zum Beispiel, was eine wissenschaftlich valide und reliable Evidenz ist und inwiefern das eben mehr ist als Scientific Evidence von zum Beispiel so einem 30-Personen-Versuch, die, wie gesagt, in dem Kontext, in dem dieses Paper veröffentlicht worden ist, völlig okay ist, aber es reicht halt einfach nicht. Also insofern, hier würde ich jetzt kein Häkchen setzen, sondern eher sagen, das reicht mir hier nicht die Transparenz. Gut, aber das eben innerhalb des Labors, fragwürdige ökologische Validität, es sind ja durchaus Leute außerhalb des Labors, die sehr interessiert daran sind, zu prüfen, ob es ökologisch valide ist. Und da gab es dann relativ bald, 2019, einen Versuch eines Reporters vom Intercept. Wir sind daran gekommen, das zu testen. Ging sofort schief. Naja, gut, also eine Person, wo es nicht klappt, ist jetzt nicht eine wissenschaftlich vernichtende Aussage, aber so richtig überzeugend ist das auch nicht. Und was die eben auch noch hinzugefügt haben als Kritikpunkt ist, sie mussten sich ganz schön anstrengen, um dann die Daten und die Begründungen überhaupt zu bekommen. Also da war auch wieder eine Transparenzproblematik. Und wir müssen einfach dafür sorgen, dass möglichst auch viele Außenstehende solche Systeme testen können auf ihre Qualität. Und insofern ist sehr wichtig, zum Beispiel eine Initiative, die Algorithm Watch sehr befördert hat seit dem letzten Jahr und die jetzt auch einen Teil Erfolg hatte. Da ging es um die sogenannten zugelassenen Forscher, die Zugang zu Plattformdaten erhalten. Hier geht es im Digital Services Act. Und da haben sich jetzt die Europarlamentarier dafür ausgesprochen, auch nicht nur Universitätsforscher, sondern auch zivilgesellschaftliche Forscherinnen zuzulassen. Das wäre eine sehr, sehr wichtige Erweiterung, diese Art von kritischer Öffentlichkeit und für Testen legal zu machen. Der Rat und die Kommission sind da noch nicht so überzeugt, also das wird noch spannend. Insofern also hier die Transparenz bezüglich dieses spezifischen Systems noch nicht so richtig überzeugend. Sollte man durchaus was wissen über die wissenschaftliche Basis. Und das ist auch eine Transparenzsorte. Und der Lügendetektor ist ein sehr alter Menschheitstraum, nämlich es geht um Gedankenlesen letztlich und irgendwie ist er untot. Ja? Also hier, man sieht die etwas früheren technologischen Varianten und es wird von wohlwollenden Menschen gesagt, es sei sehr kontrovers. Andere sagen, es ist Pseudowissenschaft, wieder andere sagen, es ist Hokuspokus. Und eventuell ist es auch noch diskriminierend, also nur kurzer Ablauf. Selbst wenn ich die tollste KI habe, die sich angeblich selbst ihre Features zusammensucht und gar keine Theorie mehr braucht, das ist natürlich Unfug. Es gibt eine zugrunde liegende Theorie, nämlich die Theorie, dass körperliche Reaktionen auftreten werden, wenn es einen bestimmten mentalen Zustand gibt. Da wird häufig geredet von einer Schuld oder Lüge. Und das Problem ist, dieser mentale Zustand Lüge ist sehr subjektiv. Wenn die Person das glaubt, was sie da erzählt, dann ist das für sie keine Lüge mehr. Und dann die körperlichen Reaktionen, die gemessen werden, seien das jetzt irgendwelche Hautwiderstandssachen oder seien es Mikrogesten im Gesicht, die können auch von ganz anderen Faktoren herkommen, von Stress oder Ängstlichkeit oder auch von dem Schuldgefühl, durchaus ein Schuldgefühl, aber das Schuldgefühl, dass der Interviewer nun denkt, man lüge. Und es ist eigentlich vorprogrammiert, dass es Fehlklassifikationen bei allen möglichen Menschen gibt, wie Psychopathen, Menschen mit Ticks, also Psychopathen ohne Schuldgefühle und Menschen, die irgendwie ungewöhnliche Arten der Bewegung haben. Und auch solche Sachen können kulturell bedingt sein. Und wenn ich dann nicht wirklich repräsentative Samples habe, von denen ich lerne und teste, dann wird das wieder zu größeren Fehlerraten und Diskriminierung sorgen. Und die Vorurteile des menschlichen Interviewers fließen in die Interpretation der Rohdaten ein. Also das weiß man aus Untersuchungen bezüglich Rassismus in den USA mit klassischen Lügendetektoren. Das Versprechen von diesen neuen KI-Systemen ist, dass die jetzt eine Entscheidung machen und nicht nur die Rohdaten präsentieren, aber auch in der EU, in dem Sinne, wie das gedacht ist, soll es ja nur ein Input sein, dieser Risikoscore von der Maschine für einen Menschen, der dann letztlich entscheidet, ob das ein lügender Asylbewerber oder Einreisender ist. Und es wird ja sogar gefordert von verschiedenen Gesetzen, sei es die Datenschutzgrundverordnung, sei es die KI-Verordnung, Entwurf, dass wir immer menschliche Aufsicht haben müssen. Das heißt, in dem Fall, so gut das ist, fragt sich, ob es Segen oder Fluch ist. Können wir eine andere wissenschaftliche Basis überlegen? Zum Beispiel diese aktuarischen Wahrscheinlichkeiten, diese Korrelationen statt wissenschaftlicher Kausalität nach dem Motto, ist egal, ob das jetzt wirklich wissenschaftlich hinhaut, so ein Lügendetektor, solange er häufig genug die richtigen Entscheidungen oder die wahre Wahrheit findet, ist das gut genug für uns. Das ist ja eine Überlegung aus der Versicherungsmathematik letztlich. Kann man machen unter gewissen Setzungen, aber müsste schon mit valider Evidenz auch argumentiert werden und Abwägung und eine ganze Reihe von praktischen und rechtlichen Safeguards sind schon erforderlich. Und was dann aber auch wieder eine zugrunde liegende Theorie bleibt, ist dieses Risk Scoring. Der Mensch ist erstmal grundsätzlich ein Risiko. Ist das angemessen? Interessanterweise fällt uns das relativ leicht, dass, oder fällt vielen Menschen, mit denen ich geredet habe, das relativ leicht, das zu bejahen, wenn es um vielleicht irgendwelche Sachen mit Kriminalität geht. Migration ist schon mal schwieriger und es wird aber in so vielen anderen Bereichen, zum Beispiel in der Beurteilung von Arbeitssuchenden betrachtet, wo dann plötzlich der Arbeitssuchende ein Risikofaktor ist. Das ist schon bedenkenswert und man sollte das zumindest auch demokratisch diskutieren. Und das Interessante ist aber, diese Risk-Idee, die ist so fundamental jetzt und die ist auch ein Argument, was akzeptiert wird. Also interessanterweise gibt es jetzt das ein Nachfolgeprojekt, Trespass, wird ist auch gerade vorbei und die sind etwas vorsichtiger geworden und sagen nicht mehr Täuschungserkennung oder Lügendetektor, sondern sie sagen, wir detektieren Verhaltensanomalien. Also sie nehmen diese Verknüpfung von inneren mentalen Zuständen und äußerem Verhalten ein bisschen aus der Schusslinie. Und letztlich, warum macht man das? Man dachte es dann eben doch, damit die Grenzbeamten die Aufrichtigkeit und die Aussagen schneller und genauer beurteilen können. Also man argumentiert sich da so ein bisschen rum um diese Lügendetektorfrage. Eine vierte Art von Transparenz, die wirklich noch gar nicht richtig betrachtet ist, ist der Entwicklungsprozess. Also eine sehr schöne Initiative von EU-Parlamentarier Patrick Breyer, der hat eben über dieses Projekt gelesen und hat gesagt, wir müssen da den Ethikreporten die PR-Strategie des Projektes anschauen. Das ist steuerfinanziert. Und das wurde zunächst von der EU abgelehnt, da es wirtschaftliche Informationen der beteiligten Firmen sind mit wirtschaftlichem Wert. Er hat dagegen geklagt und auch teilweise und hat daraufhin ein teilgeschwärztes Dokument erhalten, was nicht so wirklich schwierig zu entschwärzen war. Und da stehen da so Dinge drin wie, ja, da sind bestimmte rechtliche Reformen nötig und um die zu befördern, müssen wir Parlamentarier und so weiter richtig ansprechen. Und sie waren auch beim Frontex-Workshop, das ist also die Grenzschutzagentur der EU, waren auch bei erzieherischen oder Sachen in der Ausbildung wie Fun Tech Jobs Event. Und sie haben sich auch darüber geäußert, ob Bürgerinnen relevante Stakeholder sind und sind zum Schluss gekommen, eine kontroverse öffentliche Debatte könnte die Umsetzung der für Eye Border Control erforderlichen politischen Maßnahmen behindern. Ja, also Breyer fand das extrem problematisch, redete von steuerfinanziertem Lobbying. Und bekam jetzt kürzlich recht, also bestimmte Offenlegung muss sein, aber sie hört da auf, wo es Geschäftsgeheimnisse gibt. Wir sehen also, die Transparenz steht auch immer im Widerspruch oder in potenziellen Konflikt mit anderen Rechten. Und da die KI-Verordnung eben auch versucht, diese Geschäftsinteressen sehr stark zu berücksichtigen, haben wir hier ein angelegtes Problem. Also dass wir andere Probleme, andere Konflikte auch haben und da unter Umständen mit Datenschutz ist auch klar. Aber jedenfalls, es wurde also im Prinzip gesagt, die wissenschaftliche Publikation dieses Niveau reicht aus. Das heißt also, der Ball wird eigentlich an uns Wissenschaftler zurückgegeben, dass wir die Reproduzibilität und die kritische Reflexion von solchen Forschungen stärker einfordern. Naja, solange das auch noch ein öffentlich finanziertes Projekt ist, ist das sicherlich schön, aber es ist ja nicht immer der Fall. Und Ich denke mal, wir können, ach ja, genau, es gab hier noch eine schöne andere Informationsfreiheitsanfrage von einer griechischen NGO, die herausgefunden haben, an diesen Pilottests in der Praxis haben nie echte Reisende teilgenommen, sondern Polizisten und Kollegen aus dem Projekt. Nun ja, ich denke, also das war für mich eigentlich fast das Interessanteste in den ganzen Dokumenten, weil sich so zeigt, was sind die Spielregeln der heutigen Forschungsförderung. Diese Sachen, ja, die werden ja eigentlich erwünscht, erfordert. Man muss auch ständig erzählen, wem man alles, mit wem man alles spricht und dass es wichtig ist, die Policymakers anzusprechen. Und natürlich will die EU auch Unternehmen fördern. Also es ist wirklich in sich extrem schwierig, diesen Konflikt auszuhalten und dem müssen wir uns stellen. Und ich sehe, dass ich zum Ende kommen muss und würde Ihnen deswegen Transparenz 5, 6 und 7 erstmal vorenthalten. Die lasse ich in den Folien zum Nachlesen und möchte eigentlich hier nur kurz erwähnen, wir haben natürlich, wir müssen beachten, dass diese Technologie zwar dann irgendwie erstmal für die Grenzkontrolle gefördert wird und entwickelt wird, aber dann wird sie zum Beispiel bei Recruiting eingesetzt und in Banken und Versicherungen. Aber da passiert ganz viel im Augenblick. Ja? Also auch diese Bereiche sind als Hochrisikobereiche klassifiziert und Firmen sagen eben zum Beispiel diese HireVue, die kam sehr stark in die Kritik. Wir machen gar keine Gesichts-Mikrogesten-Analyse mehr, denn natürliche Sprache, die KI-Auswertung natürlicher Sprache ist gut genug. Nun ja, und dann haben wir das noch. Schade, kann ich nicht machen. was jedenfalls sehr wichtig ist, was ich hier noch sagen möchte, Transparenz, wir sollten auch gucken, wie funktionieren diese Phänomene, wie funktioniert Diskriminierung und einfach mal scharf hingucken, reicht nicht. Und es gibt ganz viel Diskriminierung, wo wir wissen, dass es die gibt, wo wir es schon lange wissen. Und das Ändern ist eben nochmal eine zweite Frage. Und daher als Fazit und Ausblick, Transparenz ist sehr wichtig. Sie ist eine Grundlage für erfolgreiche Regulierung von Technologien, die zum Beispiel zur Diskriminierung und anderen Grundrechtsverletzungen führen können. Also sie hat viele Facetten. Nur einige sind direkt auf dieser Produktebene, die eben im Augenblick vor allem reguliert wird, oder reguliert werden soll, zu finden. Sie kann im Widerspruch zu anderen Interessen und Rechten stehen. Also es sind viel mehr Gesetze noch und ethische Fragen nochmal dabei zu beachten. Und alleine reicht sie eben nicht, ne? Weil diese Arten der Diskriminierung funktioniert, hat seine eigenen Sachen, zum Beispiel Feedback-Loops. Und man muss natürlich auch erstmal Möglichkeiten haben, nicht nur was zu wissen, sondern das dann auch zu ändern. Und hieraus ergeben sich aber wirklich viele Handlungsmöglichkeiten für Wissenschaftlerinnen, für Medienschaffende, für kritische Bürgerinnen und für Politikerinnen. Und darüber werden wir im Panel auch noch weiter sprechen. So, hoffentlich können wir trotzdem noch von Ihrer Kaffeepause ein bisschen Minuten abknapsen, wenn es Fragen gab.
Ich schaue gerade kurz im Chat, da ist keine Frage eingegangen. Ich denke, da somit sind wir bei der Keynote jetzt am Ende angelangt. Vielen Dank, Frau Behrendt, für diesen spannenden Einblick in das Thema der Transparenz hinsichtlich von künstlicher Intelligenz. War sehr, sehr interessant. Wer gerne noch mit Frau Behrendt weiter diskutieren möchte, der darf das dann im Anschluss ans Panel, welches um 13 Uhr startet, sehr gerne tun. Ihr seid sehr herzlich willkommen, da noch allfällige Fragen zu stellen, die sich jetzt ergeben, wenn ihr da nochmals über die Transparenz nachdenkt. Hier geht es jetzt weiter mit David Sommer und seinem Beitrag zum Thema Automated Decision Making, der Regulierungsvorschlag der digitalen Gesellschaft.